Liebe Freunde, das jiddische Wort für Verwandtschaft, das heißt Mischpoche. Und ein kleiner Judenjunge, der das nicht weiß, der fragt seinen Vater und sagt, Vater, sag mal, Mischpoche, was ist denn das? Ist das was zum Essen? Und da sagt der Vater, nee, das ist was zum Kotzen. Und Kurt Tucholsky, der schreibt, die Familie, in Klammern Familia Domestica Communis, die gemeine Hausfamilie, kommt in Mitteleuropa wild vor und verharrt gewöhnlich in diesem Zustande. Sie besteht aus einer Ansammlung vieler Menschen verschiedenen Geschlechts, die ihre Hauptaufgabe darin erblicken, ihre Nasen in deine Angelegenheiten zu stecken. Wenn die Familie größeren Umfang erreicht hat, nennt man sie Verwandtschaft. Sie erscheint meistens zu scheußlichen Klumpen geballt und ist sich in der Regel heftig zum Ekel. Die Familienzugehörigkeit fördert einen Krankheitskeim, der weit verbreitet ist. Alle Mitglieder der Innung nehmen dauernd übel. So war es auch in der Familie von Jesus. Jesus hat ja nicht so als so ein freischwebendes Exemplar gelebt, sondern der war ja Glied einer ganz normalen Familie. Also normal heißt, er hatte eine Mutter, war die Maria, ein Vater, war der Josef. Der hatte auch einen Haufen Geschwister, Jungs und Mädchen. Von den Jungs, da wissen wir sogar die Namen, der Jakobus und der Josef und Simon und Garfunkel, nee, Simon und Judas. Also wenn die alle unter dem Frühstückstisch saßen oder zu Weihnachten Nüsse geknackt haben oder so, da ist wahrscheinlich ziemliches Wuling am Tisch gewesen und der olle Josef hat sicher oft Mühe gehabt, so Zucht und Ordnung in die ganze Truppe reinzubringen. Jedenfalls, es war eine Durchschnittsfamilie, so Durchschnittsverdienst, Durchschnittsreligiosität, alles so wie sich's gehört. Jesus als der älteste Sohn ist brav zu Hause geblieben, hilft dem Vater mit beim Handwerk, beim Geldverdienen, also mit einem Wort nett. Es ist die Idealfamilie von Nazareth. Und dann müssen die Eltern eines Tages feststellen, dass Jesus aus dieser Norm ausbricht. Der leistet sich solche Graupen, dass die Eltern den Eindruck haben, Jesus, unser Großer, der ist nicht ganz normal. Das fiel jetzt zum ersten Mal beim Kirchentag auf. Der fand in Jerusalem statt. Die Eltern wollten unbedingt hin, weil da die Fischerchöre auftraten und Michel und Gute Horn und was weiß ich alles. Und Jesus durfte mit, weil er schon 12 war. Es lief auch alles gut. Nur auf dem Heimweg gab es Trouble. Auf einmal war der Junge verschwunden. Einfach weg, der Junge. Maria und Josef in allergrößter Aufregung wieder zurück nach Jerusalem, haben den dort in allen Diskos und Jugendherbergen und Zeltplätzen gesucht. Und als sie ihn nach 3 Tagen Suche endlich gefunden haben, da sitzt er nicht in der Disco, sondern in der Diskussion. Sitzt im Tempel und diskutiert wie so ein Weltmeister mit den gelehrten Theologen. Mama Maria hängt sich dazwischen und stellt die Frage, die alle Mütter in der ganzen Welt in einer solchen Situation zu stellen pflegen, nämlich, aber Junge, wie konntest du uns das nur antun? Und da gibt der 12-jährige Jesus eine Antwort, die zum ersten Mal zeigt, dass er anders ist als andere. Und anders, das heißt in der Bibel, das heißt heilig. Und heilig heißt zu Gott gehörend. Also als die Mutter händeringend sagt, wie konntest du uns das antun? Dein Vater und ich, wir haben dich die ganze Zeit gesucht. Da antwortet er, warum habt ihr mich denn gesucht? Wisst ihr denn nicht, dass ich ins Haus meines Vaters gehöre? Er sagt also zu seinem Vater, der ihn nach Hause holen will, weil er nicht nach Hause gekommen ist, dass er ins Haus seines Vaters gehört. Und es geht Maria und Josef genauso wie euch. Die gucken genauso verdutzt wie ihr. Die verstehen kein Wort von dem. Steht auch extra hier, Maria und Josef verstanden kein Wort von dem, was er da sagte. Wisst ihr nicht, dass ich ins Haus meines Vaters gehöre? Hier lässt Jesus zum ersten Mal gucken, dass er nicht nur 2 Väter hat, Gott, den himmlischen, und Josef, seinen irdischen, sondern auch 2 Familien. Und eines Tages kommt es zu einem Konflikt zwischen beiden Familien. Und Jesus muss mal klarstellen, wo er wirklich hingehört, wer seine wahren Verwandten sind. Und unter dieser Überschrift, die wahren Verwandten von Jesus, da steht ein Bericht in der Bibel, im Markus-Evangelium, Kapitel 3. Und das will ich euch heute erzählen. Wir setzen nochmal beim Kirchentag ein, wo Jesus sich von seinen Eltern abgesetzt hatte und sie entsetzt waren, dass er im Tempel saß. Wie konntest du uns das antun? Auf dem Heimweg, als der Trabi vom Josef gleichmäßig schnurrte und Jesus auf dem Hintersitz eingepennt war, kommt es auf den beiden Vordersitzen zu einer ernsthaften Aussprache zwischen den beiden Eltern. Und zum Schluss kommt Josef zu dem Ergebnis, Mutter, ich sage dir, mit unserem Großen stimmt was nicht. Also irgendwie ist der Junge nicht ganz normal. Als sie am nächsten Tag zu Hause sind, geht das Familienleben seinen normalen Gang. Jesus fügt sich in den familiären Ablauf ein. Es gibt aus seiner Teenager- und Twenzeit keine besonderen Vorkommnisse mehr zu berichten. Erst als er so um die 30 ist, da flippt er aus, aber endgültig. Der schmeißt seine Zimmermannsaxt ohne Vorankündigung in die Ecke, verlässt seine Arbeitsstelle, verlässt sein Haus, verlässt seine Familie, verlässt seine Heimatstadt, lässt sich mit 12 jungen Männern ein, bildet mit denen so eine Art Kommune, so eine Art Turnschuhgruppe, wie wir sie von jeder Demo kennen. Da waren Leute dabei, die kamen aus der Terroristenszene. Einer von denen, der hat noch 3 Jahre später in Dolch in der Tasche mit sich rumgetragen. Also mit solchen Leuten umgibt sich Jesus, zieht mit denen durchs Land. So entstand das Lied, man sagt, er war ein Gammler. Und dann fängt er auch noch an zu predigen. Aber ganz anders, als die Leute das damals von anderen Predigern gewöhnt waren. Bei Jesus, da hat unwahrscheinlich Power dahinter gesteckt. Und wenn der gepredigt hat, da haben sich die Leute immer in 2 Gruppen gespalten. Weil Jesus den Leuten nie Honig ums Maul geschmiert hat, sondern der hat die Menschen immer, er hat sie provoziert. Und hat sie dadurch dividiert. Wenn Jesus gepredigt hat, gab es immer 2 Gruppen. Die eine Gruppe sagte, das kann doch nicht wahr sein. Also wie kann man, so wie der kann man doch nicht von Gott reden. Und die waren entsetzt über ihn. Und die andere Gruppe, die sagte, das ist ja fantastisch. Jetzt hören wir zum ersten Mal, wer Gott wirklich ist. Jetzt begreifen wir durch diesen Jesus zum ersten Mal, dass Gott nicht ein stures Gesetz ist, was auf uns einpocht, sondern ein Vater, der uns lieb hat. Und so haben sich die Menschen, wenn Jesus gepredigt hat, eben immer in 2 Gruppen aufgeteilt. Die einen, die wollten ihn zum König machen und die anderen wollten ihn zur Schnecke machen. Und dann fing er auch noch an, Kranke zu heilen, Teufel auszutreiben, Sünden zu vergeben. Verträgt sich mit Nutten, verkracht sich mit den Theologen, tritt in jedes nur denkbare Fettnäpfchen, rennt in der Amtskleidung eines religiösen Lehrers rum und benimmt sich immer vom Standpunkt der Familie aus gesehen wie so ein Verrückter. Im ganzen Land ist er bekannt wie so ein gescheckter Hund und alle reden über ihn. Haben Sie schon gehört? Der Sohn vom Zimmermann Josef, der ist jetzt auf einen religiösen Trip abgefahren. Der macht jetzt auf Guru. Der lässt sich von seinen Anhängern schon als Sohn Gottes feiern. Wissen Sie was? Könnt ihr verstehen, was das für eine brave bürgerliche Familie bedeutet, wenn im ganzen Land so über den ältesten Sohn geredet wird? Das war ja alles schon peinlich genug. Aber als Jesus eines Tages mit seiner ganzen Kumpelhorte in der Nähe seiner Familie in Nazareth auftaucht, da kann Vater Josef nicht länger schweigend zusehen. Als Oberhaupt der Familie wird eine Vollversammlung einberufen. Es wird beschlossen, Jesus, das schwarze Schaf der Familie, in den Schoß der Familie zurückzuholen. Denn, so lautet ihre Begründung, denn er ist verrückt. So steht das hier in der Bibel, Markus 3. Und nebenbei merkt, finde ich das einen besonderen Beweis für die Echtheit der Bibel, dass dieser Satz hier drin steht und stehen geblieben ist. Denn dieser Satz ist ja so peinlich, dass es ja verständlich wäre, wenn irgendwann mal jemand ein Radiergummi genommen hätte und den rausgestrichen hätte. Aber in der Bibel ist nicht immer so drin rumradiert worden wie in anderen Büchern. Also wir haben ja zum Beispiel alle die Zeit hinter uns, wo wir alle nach bestimmten Geschichtsbildern gelehrt worden sind, vom Kindergartenkind bis zum Hochschulprofessor, ist uns ja die gleiche Weltanschauung vermittelt worden, in allen Schulbüchern und Lehrbüchern. Also das war ja ungefähr so, wenn ihr euch erinnern könnt. Am Anfang war nichts und das explodierte dann. Das war der sogenannte Urknall. Und dann kam die deutsche Arbeiterbewegung. Und dieses Weltbild, das ist ja nur inzwischen verschwunden und die Bücher, wo das drin stand, sind alle durch den Reißholz gegangen und wir haben jetzt neue Lehrbücher bekommen in der Schule und Universität. Naja, aber wir haben es alle erlebt, wie das eben ist, dass auf einmal, wenn was Falsches gelehrt worden ist oder was Unangenehmes, gibt es eine neue Lehre, kommt ein neues Lehrbuch. Freunde, dieses Buch hier, was ich hier vorne habe, die Bibel, die ist nicht jedes Mal neu geschrieben worden, wenn eine neue Regierung an die Macht kam oder wenn es einen neuen König gab oder eine neue Weltanschauung zur Herrschaft kam. Dieses Buch, das ist das Buch der Wahrheit, unveränderlich. Und selbst dieser peinliche Satz ist hier drin stehen geblieben, weil es eben so gewesen ist. Da haben nicht Menschen drin rumkorrigiert und drin rumgepfuscht und die peinlichen Sachen rausgenommen. Sondern das steht nach wie vor hier drin, dieser Satz. Stellt euch das vor, dass die eigene Familie von Jesus ihrem Sohn sagt, der ist verrückt. Wenn es damals so psychiatrische Kliniken gegeben hätte, da hätten die den da reingesperrt, wo die Verrückten sind, da gehörst du hin. Das ist eine feine Familie. Und jetzt rücken sie an, um Jesus zurückzuholen. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Ist ja interessant, dass hier in der Bibel seine Verwandten ausdrücklich als Außenstehende bezeichnet werden. Die stehen draußen, während Jesus drin ist, im Kreis seiner Freunde. Das gibt bei Jesus ein ganz klares Drin und Draußen. Und das wird sogar in der Ewigkeit so sein. Da gibt es welche, die sind drin, im Himmel, und dann gibt es welche, die sind draußen. Das ist die Hölle. Und die Frage ist, wo wirst du mal deine Ewigkeit verbringen? Drin oder draußen? Hast du noch das ewige Leben vor dir? Und wo du dein ewiges Leben verbringst, drin oder draußen, das hängt davon ab, wie du jetzt in diesem Leben zu Jesus stehst. Außenstehende, das sind Leute, die nicht auf Jesus stehen. Die vielleicht auf dem Sofa rumsitzen, aber die nicht auf Jesus stehen. Und die deshalb verloren gehen. Und solche Leute waren damals Maria und die Brüder. In der Bibel steht ausdrücklich, auch seine Brüder glaubten nicht an ihn. Solange du nicht an Jesus glaubst, da stehst du außerhalb von Gottes Reich. Selbst wenn du mit der Kirche sympathisierst und einmal im Jahr dich dort sehen lässt. Aber selbst als Sympathisant und Außenstehender steht dir das Beste noch bevor, wenn du dein Leben in die Hände von Jesus legst und beginnst wirklich mit ihm zu leben. Seine Mutter und seine Geschwister, die haben ihren falschen Standpunkt ja später aufgegeben. Die haben erkannt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber das war später hier in der Geschichte, die ich hier schildere, da stehen sie noch da als Außenstehende, die Jesus für einen Verrückten halten. Wenn die sich ändern konnten, dann kannst du dich auch ändern. Dann kannst du auch Christ werden, auch wenn du jetzt vielleicht das alles ein bisschen komisch und verrückt findest, was du hier so zu hören kriegst. Auch aus dir kann genauso ein gläubiger Mensch werden, einfach deswegen, weil Gott es will. Gott will, so hat er sich festgelegt, schriftlich in der Bibel, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, die Frage ist, ob du willst. Maria und die Brüder, die wollten also nicht. Die wollten nicht zu Jesus hinkommen, sondern die wollten, dass er mal zu ihnen rauskommt. Und die schicken also jetzt jemanden rein, der ihn rausrufen soll. Jesus ist mitten unter den Wassen, bei der Predigt. Er wird unterbrochen mit der Meldung. Hör mal zu, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen, die fragen nach dir. Das ist so, wie wenn man heutzutage in der Sitzung ist und kommt einer rein und sagt, kommen Sie mal schnell ans Telefon, Ihre Frau ist am Apparat oder so. Rennt natürlich jeder raus. Jesus rennt nicht raus. Jesus bleibt im Kreis seiner Freunde sitzen. Der rührt sich überhaupt nicht vom Fleck, der bleibt hart, wenn die Familie sich vordrängen will. Ich will mal hier weder Jesus noch der Familie ein falsches Motiv unterstellen. Jesus bleibt ja nicht etwas Angst sitzen, weil er sich vor denen fürchtet. Es ist genau umgedreht. Die Familie hat Angst, dass Jesus was getan werden könnte von seinen vielen Gegnern. Seine Familie, das wollen wir nicht unterschätzen, die hat ja ein gutes Motiv. Die hat ja ein ehrenwertes Motiv. Es ist ja reine Liebe und Fürsorge. Die sagen sich, der Junge ist nicht normal, benimmt sich aufreißend. Ja, das ist ja noch das Harmlose, so meine Bücherkiste umschmeißen. Der hat ja noch ganz andere Sachen gemacht. Was der im Tempel los... Na, das wollen wir jetzt nicht erzählen. Also. Und die sagen sich, wenn der so weitermacht, dann wird er eines Tages mit den Behörden Schwierigkeiten kriegen. Vielleicht wird er mal verhaftet oder, wer weiß, noch was Schlimmeres. Und davor will die Familie ihn bewahren. Die merken irgendwie, wenn der so weitermacht, da steuert der auf eine Katastrophe zu. Und wir wissen ja heute, dass sie das ganz richtig gemerkt haben. Jesus ist auf dem Wege ans Kreuz. Keine 3 Jahre nach dem Ereignis, was ich hier schildere, da haben die Menschen damals Jesus bei lebendigem Leibe an ein Kreuz genagelt und daran hängen lassen, bis er tot war. Das ist natürlich menschlich gesprochen, menschlich gesehen ist das ja eine Katastrophe. Wer will denn mit 30 Jahren so einen Tod sterben? Aber Jesus sieht das ganz anders. Jesus sieht das alles mit den Augen des Glaubens. Der muss ans Kreuz und alles, was er tut, das dient nur diesem einen einzigen Ziel. Und sein ganzes Leben zielt nur auf diesen einen einzigen Punkt. Das ist nämlich der entscheidende Punkt der Weltgeschichte. Da stirbt Jesus für die Sünde der Welt. Und der entscheidende Punkt deiner Lebensgeschichte, dort stirbt Jesus für deine Sünde. Einer muss ja mal für deine Sünde bezahlen. Entweder bezahlst du in der Hölle oder Jesus für dich am Kreuz. Am Kreuz, so sagt die Bibel, hat Jesus Frieden gemacht zwischen Gott und uns. Und davon will die Familie ihn abhalten. Verstehst du, dass Jesus da hart wird und sich nicht darauf einlässt? Jedes Mal, wenn irgendjemand ihn von seinem Kreuzesweg abhalten will, da wird Jesus steinhart, egal ob es sich um den besten Freund oder die eigene Mutter handelt. Von diesem Weg ans Kreuz lässt er sich durch nichts und niemanden abhalten. Und deshalb antwortet er denen, die da draußen aufgekreuzt sind, um ihn zu holen. Und die sagen, hier siehe, deine Mutter und Brüder sind draußen. Denen antwortet er, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah rings um sich auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sagte, seht, das ist meine Mutter und meine Brüder. Wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Also mit anderen Worten, leibliche Verwandtschaft, die zählt für Jesus überhaupt nicht. Und das bedeutet, wenn du zum Beispiel aus einer kirchlichen Familie stammst, heißt das noch lange nicht, dass du zu Jesus gehörst. Wenn du eine gläubige Mutter hast, die dich als Kind zur Taufe gebracht hat, heißt das noch lange nicht, dass du ein Kind Gottes bist. Wenn dein Vater oder du selber bei Kirchen angestellt bist, heißt das noch lange nicht, dass du ein Christ bist. Ohne Glauben, ohne deinen persönlichen Glauben, bist du gar nichts weiter als verloren. Und Glauben, der wird dir von den Vorfahren nicht einfach geerbt, sondern den bekommt man von Gott geschenkt. Und ein Geschenk, das kann ich annehmen und das kann ich ablehnen. Und deswegen ist Glaube an Jesus eben nicht eine Sache der Erbmasse, sondern der Entscheidung. Wir waren zum Beispiel zu Hause drei Brüder. Mein ältester Bruder, der lebt inzwischen auf einem ganz anderen Stern. Der ist eines Tages mit seiner ganzen Familie aus der Kirche ausgetreten. Der schreibt Bücher gegen die Kirche. Zwischen uns gibt es in diesem Punkt gar keine Verbindung. Obwohl wir von der gleichen Mutter geboren worden sind. Wir sind in dem gleichen Familienhaushalt aufgewachsen. Für uns sind die gleichen Gebete gesprochen worden. Wir haben den gleichen sozialen Hintergrund. Wir haben die gleiche Erziehung genossen. Aber wir sind zwei vollkommen getrennte Wege im Leben gegangen. Nur in einem einzigen Punkt bin ich mit meinem Bruder einig. Wir haben beide im Leben eine Entscheidung getroffen. Er gegen Gott und ich für Gott. Jedenfalls hat der den Glauben genauso wenig in die Wiege gelegt bekommen wie ich. Ein Erbmassenchristentum ohne persönliche Entscheidung, das funktioniert nicht und das hat Jesus auch nicht gewollt. Zu welcher bürgerlichen Familie du gehörst, das kannst du ja nicht entscheiden, da wirst du einfach reingeboren. Da gehörst du dazu, ob du willst oder nicht. Zur Familie von Jesus gehörst du nur, wenn du willst. Und deswegen wirst du nach deiner Entscheidung gefragt. Und deswegen sprechen wir hier in dieser Woche in allererster Linie deinen Willen an. Und nicht dein Gefühl. Manche Leute denken, wenn man Christ werden will, dann muss man irgendwelche komischen Gefühle kriegen, die Augen verdrehen und sich auf dem Altarplatz rumwälzen und was weiß ich alles. Das hat damit überhaupt nichts zu tun. Nein. Jesus möchte dir die Augen öffnen, damit du klar siehst, was im Leben läuft und wo dein Standpunkt ist. Und er möchte nicht, dass du die Augen verdrehst, sondern er möchte, dass du dich umdrehst, dass du klar siehst und dich umdrehst. Umdrehen, das nennt die Bibel Bekehrung. Dass du sagst, ich höre auf mit dem falschen Leben und werde jetzt meinen Weg mit Gott gehen. Also ich sage nochmal, ob du zur Familie Meier, Schulze oder Lehmann gehörst, danach wirst du gar nicht gefragt. Aber ob du zur Familie der Kinder Gottes gehören willst, danach wirst du gefragt. Jesus sieht sich hier in der Geschichte im Kreise um und sagt, wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und heute Abend guckt sich Jesus hier in diesem kreisrunden Zelt um. Und stellt genau die gleiche Frage. Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Wer will zu meiner Familie gehören? Jesus sucht sich eine neue Verwandtschaft. Wer möchte dazugehören? Das Erkennungszeichen, so heißt es hier, ist, wer den Willen Gottes tut, der gehört dazu. Ich kenne euch ja nicht, wir lernen uns ja erst kennen in dieser Woche, aber ich nehme mal an, dass die meisten von euch Christen sind oder versuchen, mit Gott zu leben. Ist ja okay. Also wenn es so ist, was ist der Wille Gottes? Der Wille Gottes ist, dass alle Menschen gerettet werden. Liebe Brüder und Schwestern von der frommen Kante, ich bitte euch, dass ihr nicht alleine hier anmarschiert kommt mit eurem frommen Club, sondern dass ihr Menschen mitbringt, die noch nichts von Jesus wissen. Das ist hier nicht eine Versammlung für Christen, sondern hier ist eine Versammlung für Nichtchristen. Christen sind hier nur, um uns beim Beten zu helfen und die anderen mit ranzuschleppen. Ich bitte euch, wir haben noch viele Plätze hier drin, wir können noch viele Stühle aufstellen. Sagt morgen in eurer Firma, da sind drei verrückte Pastoren, die alle wirklich noch an Gott glauben. Die treten im Zelt auf, das müsst ihr euch anhören. Irgend so was kannst du doch sagen. Und bringt eure Nachbarn und Freunde mit. So, und dann sind sicher auch noch welche, oder welche hier, eben sogenannte Außenstehende. Also Leute, die noch nicht auf Jesus stehen, noch nicht zur Gemeinde gehören, die eben mal gekommen sind, zu gucken, was die Christen hier treiben. So, für euch machen wir diese Veranstaltung. Und euch bitte ich insbesondere näher zu treten. Und den einen entscheidenden Schritt zu tun und zu Jesus zu kommen. Denn Gottes Willen tun heißt ja zunächst einmal, ganz einfach, kommen, wenn Jesus dich einlädt. Und er lädt dich ja heute Abend wieder ein in sein Reich. Und du brauchst nur zu sagen, hier bin ich und ich möchte gerne zu seiner Familie gehören. Das kannst du lautlos sagen in deinem Herzen, wo du sitzt. Das kannst du laut sagen nachher mit deiner Stimme, wenn du mit Mitarbeitern ein Gebet sprichst. Also wie du das machen kannst, erklärt euch der Jörg nachher alles nochmal ganz genau. Wie du es machst, wenn du Christ werden willst. Wie du es machst, dich Gott anzuschließen, das ist vollkommen egal. Wenn du es aber machst, wenn du den Entschluss fasst, ich möchte zur Familie der Kinder Gottes gehören, da möchte ich dir von vornherein sagen, dann musst du wissen, dass dir genau dasselbe passieren kann wie Jesus. Nämlich, dass sie dich für verrückt erklären oder dass du aus deiner eigenen Familie rausfliegst. Wenn ein Hindu Christ wird, bedeutet das, dass er aus seiner Familie ausgeschlossen wird. Der wird enterbt. Der ist für die Familie nicht mehr existent. Der ist wirtschaftlich und der ist erledigt. Und hunderttausende Hindus haben dieses Schicksal auf sich genommen, um zur Familie der Kinder Gottes gehören zu können. Wenn ein Moslem Christ wird, da wird er ja in vielen Ländern nicht nur bestraft, sondern sogar mit dem Tode bestraft, so wie es der Koran vorschreibt. Es läuft ja immerhin eine Christenverfolgung über die ganze Erde, die besonders in den islamischen Ländern läuft. Alleine 2 Millionen Christen sind im Sudan abgeschlachtet worden. Noch nie hat es so viele Märtyrer gegeben, so viele Menschen, die um des Glaubens willen leiden müssen. In unserem Land wird keiner getötet, der Christ wird. Ich sage dir nur, irgendeinen Preis muss trotzdem jeder zahlen. Vielleicht musst du dir anhören, dass deine Eltern über dich herfallen und sagen, was bist du verrückt geworden, willst du deine schöne freie Zeit oder deine Jugendzeit jetzt vielleicht in frommen Clubs verbringen? Geh lieber arbeiten, lerne Englisch, sieh zu, dass du Geld machst, dass du im Leben vorwärts kommst. Ist ja in den meisten Fällen von den Eltern gut gemeint, weil sie ja das Beste für den anderen und für ihr Familienmitglied wollen. Aber Freunde, was heißt denn gut gemeint? Was heißt denn, es ist das Beste für dich? Ich bin noch in der Nazizeit aufgewachsen. Nur damals hieß das, zieh das Braunhemd an, halte den Mund, reih dich ein und schweige. Mach mit, die Zukunft gehört dem Nationalsozialismus. So, das war ja nach 12 Jahren zu Ende. Dann ging die ganze Suppe nochmal los, bloß dass das Hemd auf einmal blau war. Und da hieß es, zieh das blaue Hemd an, reih dich ein in die FDJ und schweige. Die Zukunft gehört dem Sozialismus. So, das war nach 40 Jahren auch vorbei. Mit wem gehört nur die Zukunft? Also Freunde, wenn wir etwas gelernt haben, bei dem Zusammenbruch, den wir alle erlebt haben, dann doch das. Es hat keinen Zweck, wenn man sein Leben an Menschen oder an eine Ideologie bindet, die ja alle eines Tages vergehen, von der Bühne der Geschichte verschwinden. Wenn du dein Leben auf einer Grundlage aufbauen willst, die nicht dauernd wieder schwankt und weggebrochen wird und dir unter den Füßen weggezogen wird, wenn du bestehen willst, bis in die Ewigkeit rein, dann stell dein Leben auf Jesus, diesen Felsen, wo dich nicht runterschmeißen kann. Ich kenne dich nicht, aber ich kann dir mit gutem Gewissen sagen, es ist für dich wirklich das Beste, wenn du das tust. Denn Jesus ist ja derjenige, der dir das Leben gegeben hat, der dich kennt, der einen Plan für dich hat. Es ist doch das Beste für dein Leben, wenn du es zusammen mit deinem Schöpfer gehst und nach seinem Willen lebst. Und dein Leben ihm anvertraust. Und wenn sich dann Eltern oder Verwandte oder andere zwischen Jesus und dich stellen, dann stehst du allerdings vor der Entscheidung, Jesus oder die anderen. Ich habe viele junge Menschen kennengelernt. Und zwar nicht nur früher im Osten, sondern in den letzten 10 Jahren auch im Westen Deutschlands. Ich habe viele junge Menschen kennengelernt, die sich entscheiden mussten zwischen Jesus und ihrer Familie. Und die Hölle auf Erden gehabt haben, weil die Eltern verhindern wollten, dass einer mit Jesus lebt. Das hat Jesus alles schon vorausgesagt. Und deswegen sage ich es euch auch voraus. Ich lese euch mal vor, was Jesus schon mal gesagt hat. Er hat gesagt, denkt doch nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, das heißt die Auseinandersetzung. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu erregen, gegen seinen Vater und die Tochter gegen die Mutter und die Schwiegertochter gegen die Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Familienangehörigen sein. Wem Vater oder Mutter mehr wert ist als ich, der ist meiner nicht wert. Und wem Sohn oder Tochter mehr wert ist als ich, der ist meiner nicht wert. Ich will das nochmal ganz klarstellen, dass hier kein Missverständnis entsteht. Jesus hat nichts gegen die Familie. Im Gegenteil, er hat sie ja gewollt als die kleinste Zelle der Gesellschaft. Und wenn die krank ist, ist die ganze Gesellschaft krank. Und geht dran kaputt. Wir leben in einer Zeit, in der die Familie zerfällt. Sie war früher wie so eine Tankstelle. Jetzt ist sie bloß eine Garage. Und für viele ist sie durch Ehebruch und Ehescheidung zu einer reinen Ruine geworden. Und hunderttausende Kinder haben gar keine Chance, eine normale Familie mit dem Vater und der Mutter zu erleben. Ich habe jetzt gelesen, jede vierte Familie in Deutschland ist ohne Vater. 63% aller jugendlichen Selbstmörder stammen aus vaterlosen Familien. 71% aller schwangeren Teenager kommen aus vaterlosen Familien. 75% aller Heranwachsenden in Drogenzentren kommen aus zerbrochenen Familien. 70% aller jugendlichen Häftlinge und Schulabbrecher kommen aus zerbrochenen Familien. Freunde, wenn unsere Regierung nicht endlich mal ihren ehefeindlichen, familienfeindlichen Kurs aufgibt, wird das einen Zusammenbruch geben, aus dem es kaum noch eine Rettung gibt. Wir Christen, wir haben allen Grund, unser Familienleben hochzuhalten und nach den Maßstäben Gottes zu gestalten. Die Familie ist einer der höchsten Werte, die Gott uns gegeben hat. Aber wenn die Familie zum Fetisch wird, zur Fessel, die dich festhält, dass du nicht mit Jesus gehen kannst, dann hat Jesus die Vorfahrt und nicht die Familie. Also, ich sage das nochmal ganz deutlich, du musst deine Familie nicht verlassen, wenn du Christ wirst. Aber es kann dir passieren, dass deine Familie oder deine Freunde, deine Klasse, deine Kameraden zu dir sagen, wenn du Christ wirst, wollen wir mit dir nichts mehr zu tun haben. Dann sind wir getrennte Leute. Und dann stehst du eben vor dieser Entscheidung. Ich sage das nicht mit leichtem Herzen und auch nicht leichtfertig. Mich hat mal nach so einer Versammlung eine Mutter auseinandergenommen. Die hat mich empört gefragt, wie ich vor jungen Leuten sowas sagen könnte und junge Leute, die im Atheismus erzogen worden sind, zu Jesus einladen könnte, wenn ich genau weiß, dass es zu solchen Schwierigkeiten kommen kann. Ich habe damals die Verantwortung total abgelehnt und die lehne ich auch heute Abend ab. Wenn stumm mit der Familie die Folge deiner Bekehrung ist, das hat Jesus selber zu verantworten. Ich habe als sein Zeuge war doch gar nichts zu machen, als nur das weiterzugeben, was er gesagt hat. Und er hat gesagt, kommt her zu mir, alle. Alle. Also auch die atheistisch erzogenen Jugendlichen, der Sohn vom Pfarrer genauso wie die Tochter vom Stasi-Spitzel. So, nun bleibt zum Schluss die Frage, und wenn ich das mache, wenn ich Christ werde und mich der Gemeinde anschließe, ja, muss ich mich dann mit meiner Familie verkrachen oder was habe ich denn eigentlich davon? Mache ich da bloß miese? Die Frage ist ja berechtigt. Die 12 Jünger, die mit Jesus gegangen sind, die haben eines Tages eben wirklich diese Frage gestellt und haben gesagt, hör mal zu, wir haben alles aufgegeben und marschieren dir hinterher, was haben wir eigentlich davon? Ich lese euch die Antwort vor, die Jesus gesagt hat. Niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfange, jetzt in dieser Zeit, Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Freunde, es geht hier um das ewige Leben, um dein ewiges Leben. Also, mehr kann ich dir nicht anbieten und weniger wollte ich dir nicht anbieten. Und jetzt reden wir mit Jesus, das wird Jörg mit uns machen.
Wem beten nichts bedeutet, der hört einfach zu. Und wem beten was bedeutet und wer das auch bestätigen kann, was ich jetzt im Gebet sage, der sagt am Schluss, Amen heißt auf Deutsch so viel wie einverstanden. Jetzt reden wir mit Gott. Gott im Himmel, das ist nun wirklich klar geworden, dass du uns alle lieb hast. Dass du nicht nur ein Auge auf uns geworfen hast, sondern dass du bereit bist, uns alle ins Herz zu schließen. Dass da schon eine Stelle reserviert ist für jeden. Und ganz egal, was wir so zusammengelebt haben, ganz egal, was wir über dich schon vom Stapel gelassen haben, ganz egal, welche große Lippe wir schon riskiert haben aus Dummheit und Uninformiertheit, hab Dank, dass du uns lieb behalten hast und dass du uns an deinem Sohn Jesus Christus am deutlichsten gezeigt hast, was du alles einsetzt für uns, obwohl wir so oft gegen dich anleben. Und danke, Herr, dass du uns heute Abend eine Einladung ausgesprochen hast, dass wir bei dir alle willkommen sind, ob wir jung sind oder alt sind, reich oder arm, gebildet oder nicht, dass das alles für dich absolut keine Rolle spielt, dass du uns allen die gleiche Liebe schenken willst. Herr, wir haben heute erfahren, wie du über uns denkst. So unheimlich gut, so unbeschreiblich gut. Hab Dank, dass das wirklich eine gute Nachricht ist. Und danken wir dir, Herr, dass jeder nun die Einladung zu dir auch annehmen kann. Und ich bitte dich für die unter uns, die gerade mit sich kämpfen und ringen, ob sie es tun sollen, dass sie den Mut finden und die Kraft haben und das Vertrauen zu dir. Amen.